Also ich denke, ein erster Schritt könnte sein, dass wir uns gesellschaftlich darauf einigen, dass jeder so sein darf, wie er ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Marco zu. Er erzählt von der Zeit, in der er Selbstzweifel hatte und sich unverstanden gefühlt hat und berichtet von der individuellen Entwicklung seines Bewusstseins und wie dieses daraus geholfen hat. Er spricht über die Konsequenzen, wenn wir uns als das Epizentrum unseres Lebens sehen und wie wichtig es ist, ein kritisches Bewusstsein über die eigenen Gedanken zu haben. Sich zu hinterfragen und die eigenen Gedanken zurückzustellen, sind für ihn wesentliche Kompetenzen in der Entwicklung des Erwachsenenseins. Wenn wir uns als Ganzes individuell entwickeln, dann tragen wir einen Beitrag zu der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung bei. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Marco. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist beim Podcast Empathieschenker. Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du da? Was ist dein Thema? Was ist das, was dich bewegt oder was dir wichtig ist und womit du gerne gehört werden möchtest?
Du hast mich ja über LinkedIn gefunden und ich bin auf LinkedIn ja mehr oder weniger jemand, der so ein bisschen absichtslos unterwegs ist. Also die eigene Absicht ist nur, ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. So alles, so was so an Gedanken und habe da Texte rausgemacht. Jetzt texte ich das so ein bisschen für LinkedIn und poste das da und bin ganz, ganz doll daran interessiert, eben Leute zu finden, mit denen ich mich darüber unterhalten kann. Also mir geht's ja, ich habe weder die Absicht, irgendwie recht zu haben, noch habe ich die Absicht, irgendwie alles vollständig erkannt zu haben. Noch habe ich die Absicht, irgendwelche Menschen zu belehren, sondern ich schreibe im Grunde genommen meine Gedanken nieder, so einmal am Tag, manchmal auch mehrmals am Tag. Ich habe schon gehört, das ist nicht so gut für den Algorithmus, aber das ist auch nicht so interessant für mich, sondern im Endeffekt ist es für mich immer wieder schön, wenn da jemand kommentiert und ich die Welt dann auch nochmal durch andere Augen dann sehen kann. Ne? Und da geht es gar nicht darum, ob der jetzt richtig oder der oder die jetzt richtig da was zu meinem Thema sagt, sondern so, wie sie das dann versteht oder er das dann versteht, finde ich es wahnsinnig interessant, was dann dabei rauskommt. Und das ist so das, was mich so täglich bewegt, wenn ich mich auf LinkedIn bewege. Ne?
Ja. Aber was ich von dir gehört habe, ist, dass du ja früher Tagebuch geschrieben hast und irgendwann dann gesagt hast, ach, wenn ich Tagebuch schreibe, kann ich ja das quasi auch in LinkedIn machen, öffentlich Tagebuch schreiben, ein bisschen angepasst gegebenenfalls. Und weil du da einfach die Möglichkeit auch siehst, dass dann Resonanz entstehen kann, worüber man sich dann austauschen kann, du neue Perspektiven kriegst. Und gleichzeitig nutzt du das ganz bewusst, habe ich den Eindruck, wenn du so erzählst, intentionslos. Also im Grunde einfach nur mal gucken, was dann kommt.
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also das so bewusst intentionslos finde ich schwierig. Ja? Ja. Das ist so ein bisschen wie Fehler machen, finde ich auch schwierig. Ne? Also ich persönlich glaube, niemand hat in seinem Leben bisher einen Fehler gemacht, ja, weil das ja bewusste Intention bedeuten würde. Dann ist es ja kein Fehler mehr, ne? Wenn man es bewusst macht. Ich persönlich, und ich hatte in meinem Leben eine Zeit, wo ich an mir gezweifelt habe, weil ich eben unverstanden war. Also ich bin Unternehmer, ich habe ein eigenes Unternehmen und im Unternehmen habe ich Dinge gesehen und habe die gesagt, wir müssen das so und so machen und die ganze Welt, also alle anderen haben gesagt, nee, das sehen wir nicht. Und irgendwann habe ich dann angefangen, an mir zu zweifeln habe dann angefangen, war dann bei einem Psychologen in München und dort bearbeitet und das war dann so, dass das war für mich eine komplett neue Welt und dabei hat sich eben herausgestellt, dass ich die Welt anders sehe als der normale, ja. Und Warum auch immer das so ist, man sagt, es liegt an dem Intelligenzquotienten. Da wurde dann ein Test gemacht, der war dann wohl außergewöhnlich hoch. Das erzähle ich eigentlich total ungern, weil da das immer dann so den Nachgeschmack hinterlässt bei anderen Menschen. Ach ja, du bist jetzt der Intelligente und du siehst, der Intelligenztest sagt ja nichts über Intelligenz aus, sondern nur vielleicht, wie schnell man komplexe Dinge einfach erfassen kann. Ja, das ist eigentlich die Aussage von so einem Test. Und ich habe die Welt eben anders erfasst. Nicht besser, nicht schlechter, nicht richtig, nicht falsch. Die hat mir dann eben halt geraten, meine Gedanken zumindest erstmal aufzuschreiben. Ja? Also gar nicht immer sofort damit nach draußen zu gehen, sondern aufzuschreiben und mich mit meinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen, das immer mal wieder zu hinterfragen. Und ja, und daraus ist dann irgendwann mal geworden, dass ich gesagt habe, naja, komm, also dann kann ich das auch mal gucken, ob es da noch andere gibt, die das genauso sehen. Und das ist ja, man hat ja dann irgendwie so, also ich hatte das Verlangen danach, ja, also dann irgendwie mal zu sehen, ob es da auch andere gibt, die das so sehen wie ich. Ne? Und dann habe ich angefangen, das im Social Media zu posten. Also was ich ganz witzig finde, ist, ich habe so eine Eigenart, also immer wenn irgendwie in mir irgend so ein Plapperer in meinem Kopf sagt, das kannst du nicht oder das solltest du nicht tun und das solltest du nicht machen, dann mache ich das erst recht. Ne? Und dann gab es jetzt die, das war eigentlich so der Startschuss, was die Öffentlichkeit anging. Ein ziemlich großer Startschuss, muss ich sagen. Das habe ich ein bisschen überschätzt. Habe ich bei Greator, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Das ist ja, das hieß früher Gedankentanken.
Genau, habe ich eine Keynote gehalten. So, die kann man im Internet auch angucken.
Also live gesagt, auf der Bühne.
Ja, ja. Das erste Mal, noch nie vorher gemacht. Also ich hab das gelesen und dann kam der Gedanke, das kannst du nicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt. Und dann bin ich da auf der Bühne gelandet und ich bin so ein Typ, ich plane wirklich nichts. Also ganz selten, dass ich mal was plane. Also sowas, was wir jetzt hier heute machen, ist das Maximale an Planung, dass ich mich mit jemandem verabrede und dann auch da bin.
Ja.
Alles andere ist wirklich sehr, 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 sehr variabel bei mir. Ich weiß wirklich nicht, was ich morgen mache. Und ich hatte, weil ich so lebe, habe ich die Fähigkeit verloren, zu planen, mich vorzubereiten. Und das ist bei Greater unglaublich wichtig. Also da wird richtig vorher geguckt, was erzählt der da auf der Bühne, was ist die Struktur bei dem, ja, die wollen ja nicht jeden auf diese Bühne lassen.
Ja, ja.
Das war mit mir wirklich schwierig, weil
die schauen so, was will der überhaupt wirklich eigentlich auf der Bühne veranstalten, ne?
Und ich bin dann, also das ist eine schöne Geschichte, die erzähle ich dir. Und dann gibt es sowas wie eine Generalprobe. Aha. Dann hatte ich mir extra einen Schauspieler besorgt, mit dem ich ein bisschen trainiert habe. Und aber tagelang haben wir das eingeübt und dann bin ich auf die Bühne und dann habe ich was erzählt. Und dann kam die von Greator und sagte, das musst du genauso lassen, das ist hundertprozentig und das ist super. Und dann kam der Schauspieler und sagte, Marco, ey, da war ja nichts davon, nichts, was wir eingeübt haben. Das war, und dann guckte die von Greator nur das ist nicht eingeübt. Und dann sag ich, nee, ich hatte das Gefühl, ich erzähle das jetzt. Und ja, und dann wurden die alle sehr nervös, weil ein Tag später war halt, das war ja alles schon geplant. Und dann bin ich da auf die Bühne und die Keynote war strukturell richtig schlecht. Richtig schlecht. Also richtig schlecht. Das haben die mir dann hinterher auch gesagt. Also das war richtig schlecht. Ich habe ein richtig geiles Erlebnis gehabt. Ich habe richtig Spaß gehabt und habe so eine Geschichte nach dem anderen aus meinem Leben erzählt. Und wenn man jetzt auf YouTube guckt, ich vergleiche das nicht. Also ich sage nicht, dass es besser oder schlechter. Was mir aber aufgefallen ist, dass meine Keynote, die unambitionierte Keynote, doppelt, dreimal so viel Reichweite gekriegt hat wie alle anderen, die an dem Tag und davor gesprochen wurden. Wesentlich mehr Kommentare, also wesentlich mehr bei den Leuten ankommt. Und das lag daran, dass ich wirklich kein Wort einstudiert hatte. Das war wirklich ich auf der Bühne, so
authentisch.
Man merkte richtig, dass da nichts einstudiert ist. Und das kommt gut an bei den Menschen, habe ich gemerkt. Und das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, nee, komm, da kannst du auch mal Texte rausgeben, das ist gar kein Problem. Also ja. wenn das geht, dann geht das andere auch. Und so ist das, so ist das entstanden.
Ja.
Also ich glaube, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, ist fast 80.000 Menschen gesehen bisher. Also
schon. Komm, das checken wir mal ganz schnell parallel und können das mir mal einfach so als nice to know hier mit.
Ich weiß es wirklich nicht. Also 70, 80.000 Menschen.
Marco Gers. 74.298 Aufrufe vor zwei Jahren. Seit zwei Jahren online.
Verrückt, ne? Also es ist meine erste Keynote. Danach habe ich noch mehrere Keynotes gehalten, weil im Publikum Leute saßen, die sagen, hey, kannst du das auch mal da erzählen und kannst du auch mal da erzählen? Habe ich schon gemacht. Ja. Das ist so witzig. War natürlich wieder eine ganz andere Keynote. Ich konnte mich wirklich auch nicht mehr, also ich kann das nicht mehr. Also ich bin wirklich schon so aus dieser ganzen strukturellen Welt raus, dass ich das gar nicht mehr so richtig kann. Also ist echt eine Schwäche. Also man würde sagen, es ist eine Schwäche. Ja, also wenn es um sowas geht.
Ja, vielleicht auch nicht. Aber das steht ja auch hier bei deinem Greator-Vortrag. Du bist wertvoll, ne? Selbstwertgefühl stärken, Ängste loslassen, nicht genug zu sein, ne? War der Titel.
Ja, das ist eigentlich immer mal ein Thema, weil ich wundere mich immer sehr darüber. Ich wundere mich immer sehr darüber, dass Menschen andere Menschen in den Vordergrund stellen. Das mag ja nicht verkehrt sein, aber in erster Linie lebe ich ja mein Leben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja.
Ich meine, wenn jeder für sein Leben Verantwortung übernehmen würde.
Ja, mir geht es ja gar nicht nur um die Verantwortung, sondern wir machen ja alle die Erfahrung, ab dem ersten Tag nach der Geburt machen wir die Erfahrung, dass wir das Epizentrum unseres Lebens sind. Also wir sind ja immer, bei jeder Erfahrung, sind wir ja das Zentrum der Erfahrung. Es könnte ja sehr schnell der Eindruck entstehen, ich bin das Zentrum des Universums. Im Grunde genommen ist das jeder für sich in seiner Welt. Und jede Erfahrung, die du machst, ist entweder vor dir, hinter dir, neben dir. Jeder Mensch ist vor dir. Du bist immer die Mitte. Mhm. Und ich glaube, damit umzugehen ist relativ schwierig. Und es bedarf einer Eigenreflexion, also immer wieder zu schauen, wie ist der erste Eindruck vom Tag? Also ich habe das, da habe ich auch einen Text, den habe ich noch nie veröffentlicht. Da hat mich jetzt über LinkedIn jemand gesagt, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Den habe ich den Text mal geschickt und gesagt, das musst du unbedingt veröffentlichen. Da geht's einfach darum, dass ich sage, wenn wir morgens wach werden, was ist der erste Gedanke? Ja, also was ist wirklich der erste Gedanke? Ich habe heute was denke ich als erstes? Und dann, was hätte ich eigentlich als erstes denken müssen, meiner Meinung nach? Und dann gibt es eben ganz, ganz viele Aspekte des Lebens. Es gibt eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Da eine Parabel. Da schwimmen zwei junge Fische den Fluss hinauf. Und es kommt ihnen ein alter Fisch entgegen. Und der alte Fisch grüßt und sagt, hey Jungs, wie ist das Wasser? Und die beiden Jungs, die schwimmen ein bisschen weiter, ziemlich ratlos. Und irgendwann fragt der eine Fisch den anderen Fisch, was ist denn Wasser? Und ich glaube, wenn man so das Zentrum seines Lebens ist, dann gibt es viele Dinge, also Wiederholungen, tägliche Wiederholungen. Ich bin 47, also schätzungsweise mal 300, schätzungsweise 17.000 Mal bin ich aufgewacht. Dass ich dann am nächsten, beim 17.000 und ersten Mal nicht denke, oh cool, ich bin aufgewacht, scheint offensichtlich, weil diese Sachen, die sehr nah an uns dran sind, werden so selbstverständlich, dass man sie gar nicht mehr sieht. So wie die Fische das Wasser gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist so selbstverständlich, nimmt man viele Dinge einfach nicht mehr wahr. Und mit sowas beschäftige ich mich halt, ne? Dass ein Partner eben nicht selbstverständlich wird, ein Kind nicht selbstverständlich wird, ein Essen nicht selbstverständlich ist. Also diese ganze, was dieses Bekannte zu bezweifeln.
Also quasi sich bewusst zu machen, dass es im Grunde auch ein Geschenk ist, dass ich heute wieder aufgewacht bin.
Ja, ein kritisches Bewusstsein über die eigenen Gedanken, würde ich sagen. Also dass man, also Humboldt hat das mal gesagt, noch kühner als die als Unbekanntes zu erforschen, ist es, das Bekannte zu betrachten, ja, oder zu hinterfragen.
Ja.
Und das finde ich, das ist so das, was ich eigentlich täglich mache, so eben zu gucken. Mein erster Gedanke, was weiß ich, war jetzt, oh, gleich musst du zum Sport, ja, aber dann, da sind eben ganz viele Selbstverständlichkeiten vor, die man sich dann aktiv, also das nenne ich wirkliches Denken. So ein erster Eindruck ist ist ja nicht kein Denken, das ist ja, läuft ja innerhalb von Sekunden ab, sich darüber wieder Gedanken zu machen. Ne? Und darüber schreibe ich unglaublich viel, und immer in also vielleicht nimmt der ein oder andere was mit, ne? So ist so der Gedanke dabei, ne? Weil ich finde, dass alles sehr, sehr selbstverständlich geworden ist. Ne?
Kannst du das nochmal schärfen, was du meinst mit, dass alles selbstverständlich geworden ist?
Alles, was man so wiederholt.
Ach so.
Ne? Also alles, was man so täglich hat. Ich meine, das ist ja auch gut. Es ist ja nicht schlecht, morgens aufzustehen und sich in Sicherheit zu wahren. Also keiner möchte mit den Leuten in der Ukraine jetzt tauschen. Ja. Aber sich wirklich zu fragen, bin ich wirklich das Epizentrum der Gesellschaft? Bin ich das wirklich? Ja? Muss die Welt so sein wie ich? Und ich finde, da verlieren wir uns so ein bisschen. Also ein Beispiel ist, wenn ich ins Restaurant gehe, dann habe ich keine Karte mehr, sondern ich habe nur noch einen QR-Code, dann kommt ein Roboter angefahren, also das habe ich schon erlebt. Der dir das Essen bringt, das lässt einen ja schon, ich sag mal, selbstverständlich andere Dinge vergessen, ja. Das Essen, also das ist ja so viel mehr als selbstverständlich, dass vieles, was sehr nah ist, also wie bei den Fischen das Wasser ist, extrem undurchsichtig wird, ja. Also, und sich daran immer mal wieder zu erinnern, das ist so die Hausaufgabe, finde ich, für jeden. Ja. Also das mal in Frage zu stellen, ja, und nicht jeden Tag Angst zu haben, dass man stirbt. Also das ist natürlich nicht das Ding. Ja.
Ich fasse das mal mit einem Spruch, den ich habe, zusammen. Vielleicht, wenn der Sinn des Spruchs, der kommt bei dir auf jeden Fall an, aber vielleicht ist das die Referenz, dass ich dich richtig verstanden habe, wie du das mit dem selbstverständlich meinst auch. Ne? Ich sage immer, wenn alle reden und keiner zuhört, ist alles Reden nichts. Wir reden so selbstverständlich miteinander und dann frage ich mich immer, deswegen Empathieschenker und so, wann hören wir uns denn dann zu? Weißt du, wie ich meine?
Die große Gefahr ist ja, also ich habe die Tage irgendwann mal was über den ersten Eindruck gelesen, da ging es um Rechtschreibung. Da wurde irgendwo in irgendeinem Kommentar auf LinkedIn geschrieben, dass er schon Rechtschreibung voraussetzt, wenn er den Beitrag liest. Im Übrigen eine meiner großen Schwächen. Ja.
Habe ich fast vermutet. Habe ich auch. Und ich weiß, warum.
Er dann sagt, das ist ja nun mal, da kann man ja gar nichts dran machen, das ist ja nun mal der erste Eindruck. Ja. Wenn du dich mit diesem Menschen unterhältst, ist er ja voller Eindrücke. Der ist ja voll bis oben hin, was Eindrücke angeht. Ja. Der ist vielleicht 40, 50 Jahre alt, das sind 50 Jahre Eindrücke. Wenn du einen Eindruck aber mal zerlegst, ja, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Gedanke ein Eindruck ist, ja, muss man ja feststellen, dass der Eindruck bei ihm selber stattfindet, nicht bei mir.
Genau.
Ja, das würde aber auch bedeuten, dass ich seinen ersten Eindruck bestimme. Das würde bedeuten, dass ich seinen ersten Eindruck denke für ihn, indem ich mich, also ich habe damit ein großes Problem, oder eine Herausforderung. Ich werde grundsätzlich als Gangster oder als Zuhälter, ich bin ja halt voll tätowiert von oben bis unten.
Das sieht man jetzt nicht. Zigarre,
so Zigarre, ne?
Kante.
Die Autos, die ich fahre, meine Größe, meine Breite, dann, also ich gehe schon immer gut als Gangster durch. Ich werde auch ständig von der Polizei angehalten oder bei jeder, wenn ich fliege, werde ich immer rausgeholt. Das sind ja deren Eindrücke, die sie so im Leben haben.
Genau.
Und um jetzt die Kurve aufs Zuhören zu bringen, ja, dann Zuhören bedeutet, seinen ersten Eindruck nicht zu glauben. Wenn ich mich mit dir unterhalte, bedeutet Zuhören, das, was ich denke oder vorbereite, schon um zu antworten, in den Hintergrund zu stellen.
Genau.
Ja, weiter bei dir zu bleiben, mit dir zu bleiben. Diese Fähigkeit, die geht in der Schnelllebigkeit der Welt und in den ganzen Eindrücken, die wir haben und die wir uns ja auch machen und machen müssen zum Teil sogar, verloren, wenn ich mich mit dem ersten Eindruck oder mit meinen Gedanken identifiziere, wenn ich tatsächlich der Meinung bin, das bin jetzt ich und das ist mein erster Eindruck, das ist meine Welt, ich stehe im Mittelpunkt meiner Welt, ja. Ich schaue mir das jetzt aus meinem Epizentrum an und das ist jetzt so, der stimmt, der erste Eindruck.
Genau.
Und das ist eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft, ja. Da anzuknüpfen und zu sagen, ja, ich denke gerade, das ist ein Gangster, aber
ich hinterfrage das mal.
Ich hinterfrage mich mal. Ja?
Ja,
ich gucke, also zuhören bedeutet auch, die Gedanken, die ich zu dem Thema, was der andere sagt, habe, einfach auch mal zurückzustellen und zu hinterfragen. Meiner Meinung nach.
Genau.
Ja. Aber ja, um das zu beantworten, was du gerade gesagt hast, ist das schon richtig. Also wenn alle nur vorbereiten, ihre eigenen Antworten vorbereiten, wer war das noch? War das die Frau Birkenbiel?
Kommunikationswissenschaftlerin?
Die hat dieses Inselmodell aufgestellt. Die hat gesagt, also wir kommen da mit unserer Insel an, also alle Erfahrungen, alle Hoffnungen, alle Wünsche, alles ist so in dieser Insel drin, da kommen wir mit angetapert.
Ja.
Und wenn es große Übereinstimmungen dieser Inseln gibt, dann mögen wir uns und wenn nicht, dann nicht. Und wir hören dem anderen aber nicht mehr zu. Wir lassen die Zugbrücke runter, sagen, komm, rede mit mir und immer, wenn der andere anfängt zu reden, machen wir die wieder hoch.
Ja, genau.
Und da hat sie meiner Meinung nach recht. Und ich glaube, weiß nicht, ist das 20, 30, 40 Jahre alt, ne? Also das ist schon immer so eine Herausforderung für uns gewesen, glaube ich.
Ja. Und das ist ja der Grund, warum ich im Empathieschenker jetzt gemacht habe, weil ich ein Format in den Social Media bringen wollte, das halt inspiriert, jetzt in dem Fall hier zum Zuhören und empathischem Zuhören. Weil ich glaube, wenn du von der Selbstverständlichkeit redest, ne, also es ist so selbstverständlich, dass alle da sind und alle kommunizieren und so, es wird angenommen, dass selbstverständlich zugehört wird, aber ich habe den Eindruck, das passiert halt eben nicht, weil wir uns dessen gar nicht bewusst sind in der Kommunikation, weißt du, wie sie läuft.
Ja, das hat viel mit Bewusstsein zu tun. Ich glaube, wir reden auch sehr häufig in unserer Gesellschaft über Bewusstseinszustände, unterbewusst. Bewusst zum Beispiel ist ja häufig ein Thema, auch bei LinkedIn ein wahnsinniges Thema.
Ja,
was ich noch nicht wirklich oft gelesen habe, sind die Bewusstseinsebenen. Ja? Also wenn man der integralen Theorie über Bewusstsein Folgen schenkt, dann muss man leider sagen, dass ganz, ganz viele auf der egozentrischen Bewusstseinsebene unterwegs sind.
Das ist das, was du sagst, mit bei sich sein, sich als Zentrum sehen.
Genau, also und natürlich dann auch immer aus dieser Position ihr Leben leben. Ja? Und das will ich nicht bewerten. Also ich will nicht sagen, das ist gut oder schlecht, ja, aber es ist viel verschenktes Leben, ne? Weil ich eben halt, weil da eben so viel mehr geht für einen selber auch, gar nicht für die anderen, sondern einfach für einen selber. Ne? Und aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich hatte das Glück, bin halt nicht erzogen worden. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern beide damals malochen mussten. Also ich bin wirklich mit 7 schon Schlüsselkind gewesen und ich musste auch zur Schule alleine und ich musste mein Essen alleine holen. Ich wurde nicht so influenced. Also ich war immer schon alleine mit meinen Gedanken. Und dann machst du dir vielleicht andere Gedanken und gehst mit der Welt anders um, ja. Vielleicht bin ich da im Vorteil gewesen, weil da keiner war, der mir den ganzen Tag erzählt hat, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ja. Das ist vielleicht so ein Ding. Ja. Aber in unserer Welt ist das ja gang und gäbe. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bevölkerung oder die Gesellschaft es sogar fordert und sagt, sagt uns mal bitte, wie wir sein sollen.
Ja, genau. Orientierung, Sicherheit. Ne? Ich hatte noch zwei Gedanken zu dem, was du bis jetzt erzählt hast. Also der eine war auf jeden Fall, wo du erzählt hast von dem ersten Eindruck, da ist mein, wahrscheinlich erlebst du das so, dass man deine Qualitäten oder so wie du wirklich bist, dann erst, die meisten erst auf den zweiten Blick erkennen, wenn sie sich mal auf dich einlassen, vermutlich?
Mir geht's gar nicht um die anderen. Also die gleiche Herausforderung habe ich ja auch.
Ich meine im Sinne von verstanden und gesehen werden, selber verstanden und gesehen werden, so wie du.
ich lege gar nicht so großen Wert. Ich werde automatisch gewinnen. Also ich lege wirklich keinen großen Wert, wahrgenommen zu werden. Ich habe damals, als ich diese Problematik hatte, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne wahrgenommen werden, ich möchte, dass ihr mich versteht.
Genau.
Da habe ich an mir gezweifelt. Ja. Da bin ich ja zum Psychologen. Also ich war wirklich, und die Quintessenz war dann, dass die Psychologin gesagt hat, war eine Frau damals, die ich sehr schätze, die hat zu mir gesagt, also 95% wären ja froh, wenn sie das, die Welt so sehen würden wie du. Also alle anderen meine Klienten haben genau anders. Also die diametrale Problematik.
Ja.
Da fing ich an, umzudenken. Ja. Und dann ist das natürlich, da kam dann das erste Mal so die Gedanken, dass ich gesagt habe, hey, du bist okay, so wie du bist. Ja. Und beschäftige dich mal mehr mit dir. Ich gehe jetzt nicht durch die Welt und möchte verstanden werden. Darum geht es mir nicht, sondern ich möchte Leute, obwohl das stimmt so auch nicht. Natürlich, jeder will irgendwo verstanden werden. Ja. Also jeder möchte irgendwo Kontakte und jeder möchte irgendwie mit Menschen zusammen sein. Aber das ist nicht mein primäres Ziel, sondern ich möchte mal richtige Gespräche führen. Ich möchte, möchte diesen ganzen Kram, wie was ich auch in dem Post geschrieben habe, ja. Mein Haus, mein Auto, mein Dings, mein das, mein hier.
Ja.
Das ist für mich sehr anstrengend. Ja. Also ich kann das auch nicht so gut. Ich habe immer die Problematik zum Beispiel, dass wenn wir auf Partys sind, kann ich mich nicht den Männern stellen. Ja. Weil vielleicht ist es arrogant, ich weiß es nicht, aber ich kann diese Gespräche nicht führen, die da geführt werden. Ich setze mich meistens zu den Frauen. da finden meiner Meinung nach die wertfreieren Gespräche statt. Also ich mag so wertfreie Gespräche, wo man einfach spricht, so wie wir beide jetzt. Ne?
Ja.
Wir haben ja im Grunde sofort eine Basis, als wenn wir schon tausendmal gesprochen haben. Ja. Und sowas mag ich, so eine wertfreie Umgebung einfach. Ne? Ja. Das ist mir lieber, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Und der zweite Punkt, den ich gerade hatte, du sagtest ja, Anführungsstriche Schwäche, du bist planlos oder kannst nicht mehr planen. Ist das wirklich eine Schwäche? Rhetorische Frage. Und steckt da nicht eigentlich in dem, das andere, was du stattdessen machst, ist das nicht vielleicht eher so eine Talent oder auch eine Fähigkeit mit ohne diesen Plan, ja, sag ich jetzt mal salopp, klarzukommen? Weißt du, wie ich meine?
Ich bin, also ich bezeichne mich schon als esoterisch, also mit der Welt verbunden.
Ja.
Nicht so exoterisch, ja. Also
Okay.
Ich würde das schon so, ja, ich würde schon sagen, dass ich esoterisch bin. Die Umgebung, in der ich mich befinde, ist aber exoterisch. Und Stärken und Schwächen liegen meiner Meinung nach im Auge des Betrachters.
Ja.
Und wenn ich die Welt so betrachte, dann muss man sagen, ist das eine Schwäche, weil ich in der exoterischen Welt da relativ unwillkommen bin mit meiner Idee her.
Ja. Ja.
Also deswegen, Stärke, Schwäche ist immer so eine Sache, aber in der Welt, in der ich mich bewege, würde ich es eher als Schwäche bezeichnen. Ja.
Einfach nochmal zu schärfen, mit esoterisch meinst du die Innenschau, ne, nach innen richten, ne, mit deiner, auf sich zu schauen.
Naja, die ursprüngliche Definition, die ich für richtig oder für fundiert halte, ist, dass der Esoteriker sagt, alles, was in der Welt passiert und alles, was um mich herum passiert, mit dem bin ich verbunden. Das heißt, ich beeinflusse das. Der Exoteriker, der guckt auf die Welt und hat da quasi eine Scheibe zwischen und sagt, das, was da passiert, ist nicht meine Sache. Also, der fühlt sich nicht verbunden, sondern der sagt halt, also das ist hier mein Game, ich muss meine Werte finden, ich muss meinen Weg gehen, ich muss meinen Sinn finden und die da draußen, ja, also das ist nicht so, nicht, der guckt die Welt quasi wie in so einem Zoo durch so eine Scheibe und sagt, also hier bin ich, da seid ihr. Und der Esoteriker, also wenn ich jetzt als Beispiel, ich kann ganz schlecht an jemanden vorbeigehen, der auf der Straße lebt, als Beispiel. Ich fühle mich mit dem verbunden. Ich kann wunderbar mit Tieren umgehen, aber ich fühle mich mit Tieren auch verbunden. Ja, also das ist also alles irgendwie so eine Geschichte, obwohl ich Fleisch esse. Ja. Ja, das ist eine ganz, also ich glaube, ich könnte kein Tier töten,
ja,
aber ich esse Fleisch. Ja, also ja. Muss man ja auch mal einfach so sagen. Ja. Ist jetzt also nicht so, dass ich so ein Extrem ins Extreme gehe. Ich halte das für natürlich, Fleisch zu essen. Mhm. Aber ich irgendwie, ich kann das schlecht erklären, fühle ich immer irgendwie eine Verbundenheit zu Dingen und zu der Welt. Und ich glaube, das ist mit esoterisch gemeint. Also ja, da geht es jetzt gar nicht so drum irgendwie. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht vertrete, ist, wenn da jemand schreibt, ich bin das und das vom Beruf, da und da geboren, würde ich schon sagen, dass das eine Fehleinschätzung ist. Ja, also wir sind nicht unser Beruf, wir sind nicht das, wo wir geboren sind oder so. Ich würde schon sagen, dass das eine Fehleinschätzung ist.
Ja.
Aber ich würde jetzt nie darunter schreiben, das bist du doch alles gar nicht. Du bist doch so viel mehr oder du bist das ist einfach unrealistisch, weil du dich mit jemandem unterhältst, der davon überzeugt ist. Ja? Ja. Wo soll das hingehen? Der würde sagen, du spinnst doch. Ja? Also das ist ja nur Streit. Das ist ja nur Besserwissen, Streit etc. Also so würde ich mich nicht bezeichnen. Also ich bin nicht so esoterisch, dass ich sage, jetzt muss ich jedem erzählen, dass er das nicht ist, was er denkt. Ja? Ja. Aber das gibt's ja auch. Ne? Das ist ja alles da.
Ich habe gerade, wenn du so darüber redest, ne, mit, also ich habe einen Tipp für dich, magst du hören, also in Literatur oder Theorie. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es ja, das Modell der Ich-Entwicklung nach Jane Löwinger.
Nein.
Die hat vor 70 Jahren einfach mal so Fragebögen gemacht mit Müttern. Und dabei ist ihr dann aufgefallen, dass die Variablen, die sie da so testen wollte, irgendwie in verschiedenen Gruppen, die sie da befragt hat, vorkommen, aber in unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. Also so die Ich-Bezogenheit, wie du es gerade beschrieben hast, einmal so, es geht nur um mich, oder die Ich-Bezogenheit, ich und das meine Umwelt. Ne? Da geht's auch darum, um die Objektivierung, die du gerade gesprochen hast. Ne? Ich bin nicht mein Beruf, ich bin nicht mein Besitz, sondern dass sich dann die Entwicklung von Menschen und der Reifegrad, wo Menschen sind, halt daran auch erkennen lassen, ob sich Menschen mit ihren Berufen, ihrem Status identifizieren oder halt eben nicht. Oder wenn Menschen in Beziehungen sind und sagen, ich bin meine Beziehung, und wenn meine Beziehung auseinandergeht, dann verliere ich meine Identität, weißt du? Sondern ich habe eine Beziehung, zum Beispiel.
Ist das Löwinger? Wird das geschrieben Loevinger?
Ja.
Ja, dann kenne ich die doch. ich habe noch eine zweite Uneigenart. Ich habe unglaublich viele Bücher. Ich bin jetzt gerade umgezogen. Mhm. Ich weiß, also ich lese immer viel und ich lese in 5 oder 6 verschiedenen Büchern. Und ich lese gerade in einem Buch, wo sie Co-Autor ist, musste ich feststellen.
Genau.
Ja. Und das ist ja die Dame, die sagt, also gerade auf der egozentrischen Ebene ist das Ich immer symbolisch und impulsiv und sich selbst schützend. Ja.
Genau. Eigene Bedürfnisse sind im Vordergrund und müssen erfüllt werden, alles andere ist mir egal.
Genau, ja. Und daran kann man es eigentlich recht gut sehen, ne? Also in welcher Welt wir uns bewegen. Das betrachte ich auch völlig wertfrei, weil ich glaube, wir haben eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, die Kinder, genauso, ich hatte das Glück, ich konnte mich entwickeln ins Erwachsensein, ja. Mhm. Aber in unserer Gesellschaft ist es halt recht häufig so, dass gesagt wird, wenn du 18 bist, bist du erwachsen und vorher hast du zu tun, was wir dir sagen.
Ja.
Und also da gibt es irgendwie keine Phase, wo sich ein Kind transformieren kann ins Erwachsene sein.
Genau. Ne?
Also und das halte ich halt für eine sehr, sehr große Herausforderung. Und die ganzen Erwachsenen, die so jetzt so durch die Gegend rennen, die müssen das irgendwie in einer sehr schnelllebigen Zeit, man muss sich das ja mal vorstellen, also heutzutage sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist eine große Herausforderung. Ja? Das darf man ja auch nicht, also dafür ist ja eigentlich die Kindheit da, ne? Also sich da irgendwie selbst zu transformieren und dabei begleitet zu werden von Eltern. Verstehe.
Also du meinst im Sinne, es ist schwierig, sich die Zeit zu nehmen, sich selber weiterzuentwickeln quasi, ne?
Ja, natürlich. Also wir leben in einer Gesellschaft, und es soll so nicht sein, aber es ist so, wo man Geld verdienen muss. Wo, das kriegen wir jetzt mehr mit, als, also du musst ja arbeiten. Ne? Es ist ja Quatsch, auch diese ganzen Leute, die da sagen, man muss gar nichts. Ne?
Weil, das ist, weil das System so angelegt ist, dass wir dann andere Probleme kriegen.
Ne? Ja, das System war gut nach dem Krieg, war das gut, dass man sagt, okay, wir machen jetzt so eine Marktwirtschaft für uns alle. Es ist aber irgendwie so ein selbstfressendes System geworden, weil meine Befürchtung ist jetzt, wenn wir im Jahr 2023 tatsächlich, also sagen wir mal, alle würden sich jetzt transformieren und wären auf einmal zufrieden, wären glücklich, würden sich gesund mit sich befassen, dann wäre das wäre eine Katastrophe fürs System. Also es wird ja zusammenbrechen. Also wenn jetzt nur noch, wenn Bedarf nicht mehr geweckt werden kann, weil das ist ja das Schöne an der egozentrischen Ebene, du kannst ja noch Bedarf wecken.
Ja, weil die Leute jetzt konsumieren müssen, um das zu bedienen.
Genau. Und wenn du aber auf einmal eine bedarfsdeckende Gesellschaft hast, die also sagt, oh nee, also nur noch das, was ich so brauche für mich, und ich bin glücklich und ich bin zufrieden und ich bin gesund, ja. Ich denke, wir wären im Mittelalter. Das würde alles zusammenbrechen. Also
vielleicht.
Ja.
Also ich habe noch eine andere Perspektive drauf.
Gerne.
Vielleicht machen wir dann auch die Dinge, die wir einfach deswegen machen, weil es uns glücklich macht, weil es unsere Leidenschaft ist, weil es unser Purpose ist. Also stell dir vor, du hast alles, was du brauchst, um zu leben. Und gehst dann in einen Pflegedienstjob, weil es dir einfach Sinn gibt und du kannst dir die Zeit so nehmen, wie du möchtest, um dich um jemanden zu kümmern, weil du das Geld nicht brauchst.
Das wäre schön. Also das ist eine sehr schöne Vorstellung. Ich halte sie nicht für realistisch, aber es wäre schön. Also die große Problematik, die ich sehe, jetzt wird es ja schon fast ein politisches Gespräch, aber die große Problematik, die ich sehe, oder die Herausforderung, die ich sehe, dass, nehmen wir mal Meditation als Beispiel. Mhm. Ja, wenn wir jetzt also als ich 20 war, lass mal sagen, vor 20 Jahren, 25 Jahren, wenn du da in deine Schulklasse gegangen wärst und gesagt hättest, so, ich meditiere jetzt mal, die hätten dich ja böse ausgelacht. Du wärst ja der Depp der Nation gewesen. Heute ist Meditieren schon ein Statussymbol geworden. Es ist also etwas, Symbolisches, also auf der egozentrischen Ebene, wie die Frau Löwinger das sagt. Also
so meinst du.
Wir transformieren uns ja gar nicht richtig, sondern wir tun so, als wenn wir uns transformieren. Das ist ja so der übliche.
Ist das Motiv, warum ich die Dinge tue, ne?
Genau. Also es müsste schon eine richtige Transformation stattfinden. Und dafür brauchst du ja eine sichere Umgebung.
Genau.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder vierte Cent Steuern schon in unsere Rentenversicherung einfließt und wir würden jetzt alle so tun, als wenn wir nur noch bedarfsdeckend leben, dann bricht das System einfach zusammen. Ja, also da müsste schon eine ordentliche Transformation stattfinden, dass wir also transpersonal durch die Welt laufen. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also es ist super, es wäre eine schöne Geschichte, würde ich mich sehr freuen drüber. Aber das wäre ja die Grundvoraussetzung. Ne?
Ich finde es gerade sehr spannend, dass wir in so ein Gespräch gekommen sind, auch die Thematik, weil ich bin gerade in Vorbereitung einer Promotion. Ja, also da habe ich mir zum Beispiel auch gesagt, ich mache das jetzt mit 41, wobei alle sagen würden, das musst du sofort nach dem Studium machen und auch nur, wenn du in die Wissenschaft bist. Und ich sage, der Titel ist mir eigentlich egal, aber es gibt da ein Format, in dem ich mit dem ich neues Wissen generieren kann oder Ansätze, und das nutze ich. Und mein Arbeitstitel gerade noch ist transformationale Entwicklung der öffentlichen Verwaltung.
Das ist ja spannend. Ja.
Und das muss ich jetzt
dass wir da jetzt gelandet sind. Ne?
Ja, eben. Weil wenn du das Thema so erzählst, dann ist es halt, also wenn ich da nochmal drauf eingehe, was du sagtest, ne, mit das System bricht zusammen, wenn wir uns transformieren. Vielleicht ist der eine Punkt, dass es deswegen so schwerfällt, dass wir uns transformieren, weil es Blockaden, Hindernisse gibt und diese unbewusste Angst des Zusammenbruchs gespürt wird und deswegen traut man sich nicht zu transformieren. Mhm. Krise, könnte man auch dazu sagen, oder positiv ausgedrückt Herausforderung, ja, wenn man den Willen hat. Und vielleicht ist aber genau dieser Prozess genau das, was die Entwicklung ausmacht. Also, dass alte Identitäten quasi oder Dinge sterben, damit neue entstehen können.
Also ich denke, ein erster Schritt könnte sein, dass wir uns gesellschaftlich darauf einigen, dass jeder so sein darf, wie er ist. Mhm. Unabhängig, ob wir der Meinung sind, dass es tatsächlich so ist oder ob es nur eine Rolle ist. Das ist ja auch immer ein sehr gängiges Thema, dass Leute sagen, spiel nicht deine Rollen. Und sondern dass wir einfach sagen, okay, spiel doch deine Rolle, wie du willst. Mhm. Es ist ja auch interessant, dass in den sozialen Medien, auf LinkedIn, Authentizität gefordert wird. Also wir wollen Postings haben, ja, wo der Mensch sich so zeigt, wie er ist. Und wenn es nur diverse Anzeichen dafür gibt, dass es nicht so ist, dann wird er zerlegt. Ja. Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass wir sagen, okay, wir brauchen gar nicht authentisch sein. Also seid doch so, wie ihr euch gerne zeigen möchtet. Und das ist okay für uns. Das würde ja Sicherheit herstellen. Mhm. Und die zweite Sicherheit wäre eben halt, dass man sagt, wenn da jetzt jemand in Schwierigkeiten gerät dabei, weil er eben gerade versucht, sich zu transformieren, dass der unterstützt wird. Mhm. Ne? Also, dass man dann jetzt nicht hergeht und sagt, nee, das ist so dein Bier, ja, sondern dann auch hergeht und sagt, okay, wie kann ich dich dabei unterstützen? Ja?
Genau. Oder anstatt von hast dein Leben nicht im Griff, ne?
Genau. Ja, ja, also dass man so ein bisschen da, sich, dass man einfach mal sich darauf einigt, das ist ja nicht schwierig. Also man kann ja sagen, okay, Marco, du bist so okay, wie du bist. Also lüsch mich ruhig an, spiel mir ruhig was vor, es ist völlig egal. Hm. Da habe ich eine schöne Geschichte zu, wenn ich dir noch erzählen darf.
Ja, ja.
Ab und zu, damit gehe ich auch nicht öffentlich, ich mag diese Wörter nicht. Also ich mag das nicht. Coaching als Beispiel. Mhm. Ja, auf einer egozentrischen Ebene über Coaching zu sprechen. Also ein Coach, der sich auf der egozentrischen Ebene befindet, mit einem Coachy, der sich auf der egozentrischen Ebene befindet, halte ich, ja gut, jeder so, wie er mag.
Da entwickelt sich dann der Coach, aber nicht der Coachy.
Ja, wahrscheinlich. Werde ich ab und zu gebucht, und zwar um Coaches, Agile Coaches zum Beispiel, zu coachen, also die darauf vorzubereiten, dass sie auf Menschen treffen.
Ja, verstehe.
Und dann kam ich zu einer Organisation, die möchte ich jetzt nicht nennen, weil die auch viel unterwegs ist, aber dann kam ich zu einer Organisation, die hat sich so auf die Fahne geschrieben, demokratische Führung. Also in dieser Firma konnte halt jeder, also in Anführungsstrichen, die Idee war, jeder ist so, wie er ist, fand ich super, deswegen habe ich es gemacht. Und dann wurden so drei erfahrene Menschen, also als Unternehmer, besorgt. Und da waren dann irgendwie, ich glaube, es waren 18 Leute. Mhm. Und die Trainer haben sich dann da hingesetzt und mussten sich quasi vorstellen. Und die Leute durften sich dann aussuchen, von welchem Trainer sie trainiert wurden. Mhm. Und ich habe dann, und dann kam der erste Trainer und sagte, naja, also ich stehe für Pünktlichkeit, ich stehe für Ehrlichkeit, bei mir ist wichtig das und das, das und das, das und das, das und das, das und das. Und ich habe einfach nur gesagt, ist mir alles völlig egal. Ihr dürft mich auch anlügen. Ihr dürft dies machen, ihr dürft das machen. Mir ist es völlig egal. Ich möchte mit euch über das Leben reden. Und ich habe dann wirklich die 6 Leute bekommen, die in dem Unternehmen als sehr, sehr schwierig dargestellt wurden. Mhm. Also wo jeder so, also im Grunde genommen habe ich das, die Leute gekriegt, wo die Menschen dann hinterher der Meinung waren, das sind die, die eigentlich weg müssen. Mhm. Und jetzt will ich gar nicht meine Arbeit im Vordergrund stellen, sondern ich möchte dir nur erzählen, was passiert ist. Wir haben einfach geredet, haben ein bisschen, und ich habe die gesagt, ich stelle mich jetzt mal vor und ich sage euch, wie viel Prozent dieser Vorstellung die Wahrheit waren. Und dann möchte ich, dass ihr euch vorstellt und dann sagt ihr einfach nur am Ende, wie viel Prozent davon die Wahrheit waren. Und die sagt dann alle so 90%, 95%. Einige Sachen möchte ich halt noch nicht sagen. Und dann kam irgendwann der Tag, wo die sich alle gegenseitig geöffnet haben, weil es okay war, wie sie waren.
Ja.
Jeder hat dem anderen gesagt, da kamen Sachen bei raus, also da hast du gedacht, und auf einmal war auch klar, warum verhält der oder diejenige sich auch so. Mhm. Die sind heute noch alles Führungskräfte in diesem Unternehmen geworden. Also die haben sich dann so einen Raum eingerichtet und wollten abends nicht mehr nach Hause, weil sie sich das erste Mal im Leben verstanden, aufgenommen und verbunden gefühlt haben. Das war Wahnsinn. Andere Leute wollten in diese Gruppe rein, in dieses Team rein. Und die haben gesagt, nee, wir können dich hier nicht aufnehmen, weil du würdest, ne? Also das war dann schon wieder nicht mehr so toll, aber
Safe Space wäre dann nicht mehr da gewesen.
Ja, genau. Aber es war halt nicht mehr, da gab es schon so eine Intimität, das wollte man auf keinen Fall mehr verlieren. Die wurden süchtig nach dieser Intimität.
Ja. Weil sie da so sein durften, wie sie sind. Ihr wahres Ich zeigen. Ne?
Genau, das, was sie für ihr wahres Ich auch halten. Ne?
Also, genau.
Ne? Das nicht mehr verstecken müssen.
Ja.
Und ich finde, das ist ein guter Anfang für Transformation.
Ja. Ne?
Und so gehe ich auch durch die Welt, so behandle ich auch Menschen. Also mir ist egal, sollen sie mich halt anlügen, ich beurteile ihn ja nicht. Ne?
Ja. Ich glaube, wir sind schon eine Weile unterwegs. Ich habe die Zeit vergessen. Ich habe ja auch keinen Timer irgendwo laufen.
Kann ich dir auch nicht sagen. Tut mir leid.
Aber ich glaube, das ist das, was dir wichtig ist, oder? Also urteilsfreier Umgang miteinander, dass du, so wie du dich für richtig hältst, sein darf, wie du bist. Und dass wir sichere Räume schaffen, in denen wir uns transformieren können.
Ja, urteilsfreier Umgang halte ich für nicht möglich. Mhm. Aber sich selber so beurteilen dürfen, wie man das gerne möchte. Mhm. Ohne dass ich sofort ein Etikett dran klebe und sage, naja, komm, der ist arrogant oder der ist doof oder der ist lieblos. So, ne? Also, dass jeder sich selber so beurteilen darf, wie er ist. Ja. Und mein Urteil durchaus in Frage gestellt werden darf, weil dieses bewertungslose Leben, wo ja andere sagen, wir dürfen nicht bewerten, ja. Das halte ich für nicht möglich.
Ja.
Ich halte das insofern für nicht möglich. A, habe ich es bei mir selbst noch nicht erlebt und ich halte mich schon für ziemlich bewusst.
Ja.
Ich habe es also bei mir selbst noch nicht erlebt, dass ich wirklich wertfrei irgendetwas angucken. Ich halte das für einen Mythos.
Aber sich seiner Bewertung bewusst zu sein.
Aber sich seiner Bewertung bewusst zu sein und die auch in Frage zu stellen.
Genau.
Sich davon zu distanzieren, Distanz aufzunehmen zu sich selber und zu sagen, naja, der andere sieht sich so, ich sehe ihn so.
Quasi offen sein bleiben.
Genau, ich folge seiner Bewertung.
Ja.
Mhm. Wenn der Mensch mit sich in Ordnung ist, dann bin ich es auch.
Ja.
Punkt. So. Und deswegen kann ich die Entwicklung nicht. Also ein letzter Satz dazu, Coaches als Beispiel.
Ja.
Ja, das ist auch das, was ich eben für die sind ja auch immer noch symbolisch. Als Beispiel sagen die, also ich habe die und die Werte, die vertrete ich auch. Ich habe letztens mal gelesen, da ist ein Coach, der dann gepostet hat, also ich bin pünktlich und wenn jemand nicht pünktlich kommt, dann ist das auch nicht mein Klient, dass mir das nicht gefallen.
Ja, ja.
Dann hat er also, ne, und also sehr symbolisch nach draußen getragen.
Hm.
Und ich finde, ein Coach, der Pünktlichkeit präferiert, muss ja die Unpünktlichen coachen. Also muss ja genau umgekehrt sein, meiner Meinung nach. Ja, der muss ja sagen, okay, also ich lege Wert auf Pünktlichkeit, du legst Wert auf Unpünktlichkeit. Komm, wir lassen uns mal beide in deine Welt ein.
Ja.
Ja, das wäre doch vernünftig. Das wäre doch ganz
wenn das Ziel toll, wäre, Pünktlichkeit zu entwickeln, ne?
Ja, was auch immer. Also, wenn ich der Meinung bin, dass ich dem anderen was zu geben habe, dann ist das doch zum Beispiel die Pünktlichkeit dann in dem Fall.
Ja, ja. Ja.
Deswegen, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und da darf man doch offen bleiben, meiner Meinung nach. Und dann kann man das ja weiter spinnen. Ne? Und ich finde, das wäre ein guter Anfang, wenn man einfach mal sagt, okay, der Sebastian ist so, wie er ist, der Marco ist so, wie er ist.
Genau.
Und wir folgen der Idee, die er selber von sich hat und nicht die Idee, die ich davon habe.
Ne? Ja. Und dann kann man schauen, was für eine gemeinsame Idee daraus wird. Ne?
Naja, wer soll besser wissen, wer Sebastian ist als Sebastian?
Genau.
Also wer bin ich, mir anzumaßen zu sagen, nee, Sebastian, so bist du nicht.
Ja.
Ne? Aber im Grunde ist es ja so. Ne? Im Grunde ist es aber so.
Worauf ich abgezählt habe, war einfach, dass es ja, wenn wir miteinander reden, gibt es ja den Marco und den Sebastian. Ne? Und das eine ist, wir folgen mal dem Sebastian, wie Sebastian sich nimmt. Und wir folgen mal dem Marco, wie Marco sich nimmt. Und wenn wir dann darüber reden, schauen wir mal, was daraus wird. Also,
das ist ja nochmal
das Dritte quasi.
Es ist ja nochmal ein neues Thema, weil Das ist auch ein Thema, was oft verwechselt wird. Es wird ja gesagt, dass Gegensätzlichkeit ein Ganzes bildet. Mhm. Also gut und böse.
Ja, Topf und Deckel.
Ja, gut und böse sind untrennbar. Ja. Ist ja oft gesagt. Ne? Mhm. Das ist eine Fehleinschätzung. Man verwechselt, oder diese Menschen, die das behaupten, verwechseln Dualität, also eine trennende Zweiheit, ja, mit Polarität.
Genau.
Und der Sebastian und der Marco sind Polarität und nicht Dualität.
Ja, genau.
Also wir müssen nicht entscheiden, wer von uns beiden gut oder böse ist, sondern wir müssen entscheiden, wie unsere Energie zusammenfließen kann. Ja, ja, und genau, da, also wie Pole fungieren.
Ja.
Und dafür ist natürlich wichtig, dass der andere Pol den anderen Pol nicht erzählen will, was richtig oder was falsch ist.
Ja.
Sonst kann er ja keine Energie fließen. Also wenn beide Pluspol sein wollen oder beide Minuspol sein wollen, wie soll das funktionieren? Das wird aber in unserer Gesellschaft häufig verwechselt.
Ja, ja, weil ich wahrscheinlich das Wissen oder Bewusstsein dafür nicht da ist, ne? Vermutlich.
Genau. Ja, es ist diese Idee von ich muss jetzt esoterisch sein.
Weil es gerade im Trend ist.
Ja, das ist nochmal, das wird ein symbolischer Status werden.
Ja.
Nachhaltigkeit ist das gleiche Thema.
Also ja,
jeder redet von Nachhaltigkeit, keiner ist es.
Die Frage ist ja, da sind wir wieder bei der Haltung, wenn ich im Egozentrischen bin, dann mache ich das, damit ich Anerkennung bekomme, aber nicht, weil ich mich mit der Umwelt verbunden fühle und sie quasi schonen will. Ne?
Ja, ich bin jetzt richtig, weil ich esoterisch bin.
Ja.
Oder weil ich nachhaltig bin oder weil ich meditiere oder weil ich nicht meditiere oder weil ich das Auto fahre oder jetzt fahre ich Fahrrad oder jetzt bin ich richtig, weil ich mich auf eine Straße klebe oder in Lützerath auf dem Baum sitze und warte, dass mich jemand abholt. Ja, das sind ja alles so Entscheidungen. Ich bin richtig. Ja. Das ist das Problem. Das ist die Herausforderung, in der wir uns befinden. Und ich glaube persönlich, dass wir uns da entwickeln müssen, weil wir ja, vielleicht, das sage ich noch, weil das ist jetzt, das rundet das Ganze ab. Köstler, ich weiß nicht, sagt dir das was?
Nochmal?
Arthur Köstler?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Das ist auch, ich weiß gar nicht, ob er sich selber als Philosoph bezeichnet oder als Psychologe oder nur ein Schriftsteller war. 70er, 80er Jahre. Aha. Der hat das Wort Holon etabliert. Der hat das erfunden.
Aha.
Und ein Holon ist ein Ganzes, also etwas Komplettes, was gleichzeitig ein Teil von einem anderen Ganzen ist.
Ja.
Und jetzt habe ich letztens mit einem Arzt darüber gesprochen, so ein richtiger Notfallmediziner, und dem sagte ich, ich stelle mir das so vor, wenn eine Körperzelle ist das Ganze, ne? Also es ist ein Ganzes, ist aber ein Teil von meinem Arm. Und wenn ich jetzt meinen Arm hebe, dann muss diese Körperzelle mit.
Genau.
Die hat ja jetzt keinen eigenen Willen, kann ja jetzt nicht sagen.
Ich habe an die Leber gedacht, als du das Beispiel brachtest, dass die Leber quasi ein Teil des ganzen Körpers ist.
Genau.
Also die Leber an sich ist aber auch ein Organ, ein ganzer Organ.
Ein ganzes Organ, genau. Ja. So. Ja. Die Körperzelle, wenn ihr das nicht, ihr ist das natürlich nicht bewusst, ja. Aber wenn man der jetzt mal Bewusstsein reinspielt und sagt, also ihr ist das nicht bewusst und sie denkt, sie ist ein Ganzes, weiß aber nicht, dass es ein Teil von etwas ist, von einem anderen Ganzen. Dann entwickelt sich Krebs. Und der Mediziner sagte, das ist eine exakte Beschreibung, wie Krebs sich entwickelt. Und das war mir gar nicht bewusst. Also ich wollte das nur so als Metapher. Ja. Er sagte, so ist das exakt. Und ich glaube, den wenigsten ist es bewusst, dass wir natürlich mit allem verbunden sind. Also das alles, das, was wir tun, auch auf ein bestimmtes Ganzes, nämlich zum Beispiel unser Klima, ich sag mal, einen Eindruck hinterlässt. Und der Gedanke liegt nahe, dass wir dann quasi diese Krebszelle im Moment sind, die einfach denkt, ich bin ein Ganzes, bin aber ein Teil von der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ein Teil der Bevölkerung. Die Bevölkerung ist ein Teil der Natur. Ja, die Natur ist ein Teil des Klimas. Und so kann wirklich der kleinste Teil echt so einen riesen Schaden verursachen. Ne?
Ja.
Und ich finde, das ist unsere Aufgabe, daran zu arbeiten, ne? Wieder zu verstehen, dass wir mit allem irgendwo verbunden sind. Und wenn ich es nicht fühle, dass ich es zumindest verstehe.
Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
Ja. Ja, es ist spannend, worüber wir jetzt alles geredet haben.
Ja, so ist das beim Empathie-Schenke-Format. Ich frage, was dir wichtig ist, was dich bewegt, und dann geht die Reise los.
Ja, war sehr nett.
Dann, ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für dein Hiersein, dein Teilen, was dich bewegt. Und vielleicht, ja, zum Abschluss, wie war es für dich? Wie gehst du raus?
Also, für mich ist es immer spannend, mit Menschen zu reden. Mhm. Ich finde das ganz toll. Also, nicht um mich zu profilieren, sondern einfach auch, um neue Eindrücke zu kriegen. Und ich fand es jetzt gerade zum Beispiel ganz spannend, dass wir auf einmal bei Transpersonal landen. Und du sagst, ach, da habe ich gerade das und das Projekt und so. Also für mich ist das, für mich ist es immer bereichert, so andere Menschen kennenzulernen. Und es ist mein erster Podcast, glaube ich. bin mir nicht sicher. Ich habe schon mal so ein, zwei Formate gemacht, Leute interviewt habe, aber ich glaube, das war kein Podcast. Ja. Das ist eine super, super spannende Erfahrung. Bin nicht wieder eine Erfahrung reicher.
Dann danke ich dir.
Ja, danke dir.
Das war Episode 40. Du darfst so sein, wie du bist. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.